Moin Moin und herzlich willkommen aus der Triathlon-Hauptstadt Hamburg. Heute ist Dienstag, der 15. Juli 2025. Ein historisches Datum in der Zukunft des Triathlon-Sports. Ja, wir sind wieder da mit einer neuen Episode von Carbon Lactat. Und wir, das sind heute mal wieder ja, eure Verstammbesatzung. Euer Chefredakteur
Nils Fliesert, guten Tag.
Und Frank Wechsel, das bin ich, euer Publisher.
15. Kann man, ich wollte mal sagen, ich muss das erstmal kommentieren. Triathlon-Hauptstadt kann man ruhig so stehen lassen.
Ja, ja, ich komme gerade von einer Pilgerreise durch drei Triathlon-Hauptstädte. Es war der deutsche Triathlon-Sommer.
Ja, das kann man, genau. Also, ja, vielleicht kann man das sagen. Vielleicht, es gibt ja auch so Doppelspitzen und sowas. Vielleicht kann man sich da auf eine Trippelspitze einigen.
Ja, drei Wochen großartiger Triathlon, beginnend mit dem Ironman in Frankfurt. Wir hatten ja schon das Vorspiel hier in Hamburg mit dem Ironman in Hamburg, aber Frankfurt ist jetzt das erste der drei Events back-to-back gewesen, dann die Challenge Rot und jetzt das WTCS-Wochenende, die World Triathlon Championship Series, zu Gast hier in Hamburg und die Weltmeisterschaft im Mixed Relay.
Ja, das sind eine Menge hochkarätiger Events.
Ja, volle Action, dazu die Power and Pace Trophy mit über 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus unserer Trainings-Community und dem Duell, das ich als Zweiter abgeschlossen habe gegen meinen Sohn.
Ja gut, das hatte ich ja schon vorher gesagt, es ist besser, wenn man sich früh dran gewöhnt. So, jetzt sind doch die Voraussetzungen für das, was ihr dieses Jahr noch vorhabt, sind doch klar und dann ist doch auch schön, wenn man als Supporter in die zweite Reihe drehen kann.
Ja, Geschichte ist bekannt, es kommt auch, wenn dieser Podcast rauskommt, relativ gleichzeitig noch ein neues Video auf YouTube. Ich starte mit meinem Sohn, der gerade 18 geworden ist, beim Ironman Kalmar. Er will seinem Papa zeigen, wie alt er ist. So hat sich das auch angefühlt, aber ich muss sagen, wo ich am meisten stolz bin. Frank war 3,5 Minuten langsamer als der 7 Jahre jüngere Frank. Das war das letzte Mal, dass ich auf der olympischen Distanz hier in Hamburg angetreten war, 2018.
Ah, okay.
Und ich habe eigentlich nur im Schwimmen deutlich verloren. Ich bin fast gleich stark Rad gefahren und da bin ich stolz drauf.
Ja, das ist doch gut. Man soll sich ja mal an den positiven Sachen hochziehen, ne?
Laufen, da muss man jetzt sagen, mit oder ohne Carbon-Schuhbereinigung war ich auch langsamer.
Na gut.
Naja, aber dazu wie gesagt auf YouTube mehr. Wir reden natürlich über das, was wir hier erlebt haben in Hamburg. Ich war ja rund um die Uhr im Einsatz quasi bei allem, was sich hier abgespielt hat. Hab die Jedermann-Rennen gesehen, miterlebt, hab die Elite-Rennen gesehen und das Mixed Relay gesehen. Also es war großer Sport.
Ja, das ist ja immer nochmal ein ganz anderes Spektakel als das, was man dann so von der Langdistanz und da, wo wir uns halt häufig sonst aufhalten, irgendwie so, ne, da geht das über den ganzen Tag, das ist ein bisschen gemächlicher, zieht sich diese Action, kickt anders und finde ich aber auch einfach zum Zugucken einfach auch mega.
Ja. Stell dir vor, es würde bei einer Langdistanz passieren, dass die Athleten im Wasser sind und dann heißt es, ja, wir brauchen noch 1-2 Minuten und aus diesen 1-2 Minuten wird eine Stunde Startverzögerung. So passiert hier am Samstag.
Ja, das ist ganz schön lang. Das wundert mich tatsächlich auch, dass da nicht mehr Murren und Knurren gegeben hat, aber wahrscheinlich wäre es noch blöder gewesen, wenn man die ganze Zeit draußen gestanden hätte, nass, oder?
Naja, es war ja also ein bisschen offen, ob das Ganze mit Neopren oder ohne stattfindet. Das Wasser hatte dann 21 Grad, aber wenn man hier das Hamburger Starterfeld anschaut, das sieht man auch an dem Video, was ich aus der Wechselzone gemacht habe, dann muss man mal postulieren, dass die allerwenigsten einen Neoprenanzug besitzen und dann wird es bei 21 Grad auf der Stelle dümpeln doch irgendwann kalt.
Ja.
Ich habe es nur von weiter weg gesehen. Ich habe aber gehört, dass nach 45 Minuten auch die Letzten aus dem Wasser waren, weil sie dachten, es dauert doch länger jetzt und nach einer Stunde ging es dann los. Das Ganze liegt nicht in der Hand des Veranstalters. Der hatte keine Schuld, der hat sich bemüht. Es hat sich so zugetragen, es gibt rund um jede große Veranstaltung, die im öffentlichen Raum stattfindet, Antiterrorbarrieren. Das ist mal ein querstehender LKW, ein Müllfahrzeug oder Betonklötze. Mhm. Und so wie ich es gehört habe, gab es davon 12, von denen 2 nicht rechtzeitig freigegeben waren. Und dann mussten also die Menschen der Behörden irgendwo dahin dirigiert werden, sich das alles genau angucken. Und die haben sich wohl ein bisschen Zeit gelassen. Und man ist da zu Recht ein bisschen sauer, dass das Ganze so lange gedauert hat.
Ja, das ist verständlich, aber ja. Fehler passieren überall. Ja. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich finde das sowieso immer fantastisch und da muss man auch den Hut immer vorziehen, weil man geht natürlich immer hin, macht sein Rennen und nimmt das so ein bisschen auch als selbstverständlich, was da alles dahinter steckt. Und das ist ja im Rahmen des Ironman haben wir schon oft drüber gesprochen, über Streckenverlegungen und so weiter. Aber das ist, hier gilt ja genau das Gleiche. Es wird einfach mal einfach auch die komplette Innenstadt lahmgelegt. So.
Die wird komplett lahmgelegt.
Ja, und das ist schon ganz schön cool dafür, dass man dann da Sport machen kann.
Ja, ja. Nun deklinieren sich diese Startzeiten ja von hinten her. Das heißt, man weiß, irgendwann kommt ein Elite-Rennen und das kommt live im Fernsehen und das kann man auf keinen Fall verschieben. Das heißt, man musste das Ganze ja ein bisschen straffen.
Ja.
Aus 10 oder 8 Minuten Startwellenabstand wurden dann 5 Minuten und es war dadurch ein bisschen voller, was aber bei dem Rennen hier ehrlich gesagt komplett egal ist. Hier geht es für ganz viele Leute darum, einmal einen Triathlon zu schaffen. Ich habe gehört, man hat sich auf der Radstrecke teilweise unterhalten, ob denn Windschattenverbot besteht oder nicht, weil man es einfach nicht wusste.
Ja, pass auf, jetzt hier Geständnis, habe ich auch schon gesagt. Ich habe meinen allerersten Triathlon auch hier gemacht und wie gesagt, ich kam ja vom Radfahren und hatte das so im Kopf, dass man wirklich ja möglichst nah auffahren musste, um Energie zu sparen. Und das ist mir auch erst irgendwann aufgegangen, dass ich ja gemerkt habe, so, oh nein, das ist ja Triathlon, das war verboten. Okay, alles klar, das darf ich nicht. Ich muss mich zurückfallen lassen. Sorry, sorry, sorry. Und ich glaube, es wird ganz vielen so gegangen sein.
Ja, ich bin tatsächlich bei meiner ersten olympischen Distanz disqualifiziert worden wegen Windschattenfahrens. Ich sage bis heute, es war nicht berechtigt. Es war kurz nach der Wechselzone. Es war packed. Ich hatte keine Schuld. Es war kein Vorsatz. Nein, keine Schuld kann ich so nicht stehen lassen. Es war kein Vorsatz. Es ging einfach in dem Moment nicht anders, weil, ja, es war voll. Es
hätte sich danach, weil voll.
Ja, ne, also, naja. Ja, aber das ist hier alles relativ egal. Hier geht es für die allermeisten ums Finishen, mal einmal einen Triathlon schaffen. Wir haben alles gesehen, ja. Das fing an in der Wechselzone eben, wo ein komplett breites Spektrum, du hättest deine Freude gehabt, du hättest da noch das ein oder andere Schätzchen gefunden, hättest es vielleicht besser benennen können als ich. Es war bunt, es waren Promis am Start, Influencer Pierre Littbarski.
Ja, großartig, habe ich ja nur mitgekriegt hier noch so aus dem Netz. Das ist natürlich, sind die alten Fußballhelden. Ne?
Genau, Weltmeister 1990, läuft hier die 5 Kilometer mit 2 künstlichen Knien und die Zuschauer hatten Spaß an ihm. Er hat, glaube ich, ganz schön gelitten.
Ja, so ist das.
Ja, Riesenshow, die aber am Ende nur Vorprogramm ist für das, was sich die Teilnehmer dann alle noch live angucken und das sind die Elite-Rennen.
Ja, das war damals bei mir ganz genauso, als ich hier das erste Mal da war, weil du sagst mal, die einmal so ein Triathlon, du siehst an mir, es kann natürlich auch eine lange Reise auslösen, ne, wenn man nicht aufpasst. Das ist tatsächlich so und ich weiß es noch ganz genau wie heute und ich habe das ja auch schon 1000 Mal erzählt, aber wie mich das mitgenommen hat, also positiv mitgenommen hat, wie schnell die Profis sind, wie aus einer anderen Welt, die den Sport betreiben.
Ja.
Und daran hat sich nichts geändert. Also die Faszination besteht nach wie vor und wie gesagt, ganz anders als das, was wir beim Ironman sehen, so von der Verteilung des Tages und so weiter. Aber ja, es ist einfach pure Action.
Pure Action, ja. Es ist so krass, das zu sehen, dieses Tempo. Das sieht für mich immer so aus wie, wenn die da losschwimmen, das sieht aus, als wenn die nach 100 Meter fertig sein müssen. Ja. Auf dem Rad gibt es auch Phasen, wo gebummelt wurde, das haben wir beim Frauenrennen gesehen, wo dann einfach die Messe gelesen ist, wo sich alle aufs Laufen irgendwie freuen. Aber beim Laufen geht es dann wieder voll ab und auch in der Wechselzone. Also das habe ich noch nie so beobachtet, welche feinstmotorische Choreografie dahinter stecken kann, auf ein sich bewegendes Fahrrad aufzuspringen. Ja, also was da alles bedacht wurde, zum Wechselplatz anschieben mit der linken oder der rechten Hand, ja, da muss man sich vorher Gedanken drüber machen, weil
ja, klar.
Wir reden bei Ironman immer darüber, every second counts und hier sind es teilweise dann die Zehntel und Hundertstel und ich habe das noch nie so beobachtet, wie man wirklich aus dem vollen Lauf auf ein Fahrrad so aufspringen kann, dass man am Ende des Sprungs, was sich Landung nennt, in den Radschuhen landet und die Fersen gleich im Schuh sind. Das habe ich reihenweise so beobachtet.
Ja, und dass der Sattel keine schlimmen Verletzungen hervorruft muss man auch noch mitbedenken.
Ja, ne? Und das ist eine große Staubwolke und am Ende legt sich der Staub und da liegen nur noch Gummibänder am Ende der Wechselzone. Also krass, 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 ne?
Ja. Also muss man tatsächlich mal gesehen haben. Lohnt sich auf jeden Fall, sich das reinzuziehen.
Ja, die Ergebnisse sind bekannt. Fangen wir mal mit dem erfreulichen Ergebnis bei den Männern an. Henry Graf, Platz 5 und das trotz eines Radsturzes, wo Fernsehdeutschland den Atem angehalten hat. Und ja, wo er riesen Respekt dafür bekommen hat, wie er sich da ganz schnell berappelt hat, wieder aufgestiegen ist und das Ding, ja, man kann fast sagen, dann auf dem 5. Platz nach Hause gelaufen ist.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass auch für Kurzdistanz, das ist ja auch gar nicht so ungewöhnlich, sagen wir mal so. Ne? Ich glaube, da ist keiner durch die Karriere gegangen, ohne dass er mal irgendwie in der Kurve weggerutscht ist. Von daher nehmen die das auch noch ein bisschen anders mit. Fast Forward, er hat ja auch gesagt, nach der Mixed Relay hat er auch gesagt, auf die Frage, ob ihn das noch irgendwie so ein bisschen belastet hätte, er hat gesagt, nö, eigentlich nicht. Das schnell abgeschüttelt.
Also
das ging.
Ja, irgendwie, wir leiden nach jedem Radsturz, haben 3 Tage Aua und können uns an jeden einzelnen erinnern.
Ja, es kommt natürlich auf den Sturz drauf an. Ne? Das ist natürlich immer, es ist schon immer gut, wenn es nass ist, ist natürlich immer schon gut, dann wird die Schiffwunde nicht so groß, das ist schon mal ein Vorteil.
Ja, absolut. Also Henry Graf ist einer, der sich so langsam da etabliert, kann man sagen.
Ja, längst würde ich sagen. Also gerade diese Saison ist ja auf jeden Fall, also wir reden ja schon ganz lange über ihn. Das haben wir ja auch schon oft festgestellt, ne? Dass man ihn auch immer mit und er das auch ja in seinem, ja, soll man sagen, behutsamen Aufbau Richtung 2028, es aber trotzdem nicht so ist, dass man immer so nicht nur über ihn geredet wird, so, sondern dass er auch immer ja zwischendrin auch ja Sachen vorzuweisen hat und so weiter. Und ich finde jetzt gerade in diesem Jahr hat er halt eben auch dann von den Junioren weg und so weiter, dass dem ist er jetzt vollends entwachsen dahin, dass er einfach jetzt ja auch zu einer Figur wird im ganz großen Zirkus.
Ja. 4. Platz in Abu Dhabi zum Saisonstart schon Mitte Februar, jetzt ein 5. Platz, bedeutet, er rangiert jetzt auf Platz 11, hat aber nur einen einzigen Athleten vor sich mit Leo Berger, der auch nur 2 Rennen eingebracht hat in die Gesamtwertung bisher. Alle anderen stehen schon mit 3 Rennen da, also Tendenz weiter nach oben. Und für Henry Graf ging es dann darum, sich nach dem Einzelrennen schnell zu erholen, denn es stand ja noch ein zweites an. Aber für mich ist das auch eine Chance, einmal kurz Werbung zu machen. Da geht es nämlich auch um Erholung. Denn wir haben als Partner für diese Ausgabe von Carbon Lactat für euch gewonnen, das Produkt Sportbrennstoff Erholung. Ja, Sportbrennstoff hatten wir schon häufiger, die haben verschiedene Produkte im Angebot. Heute geht es um das Produkt Erholung. Das ist ein Protein-Kohlenhydrat-Getränk, dazu noch eine wunderbare Ballaststoffquelle. Das zeichnet sich aus durch einen hohen Proteingehalt von 45%. Das sind pro Portion 28 Gramm, führt eben entsprechend Ballaststoffe mit, um das Immunsystem zu unterstützen, hat eine gut ausgeklügelte Kombination von Antioxidantien, eine geschickt gewählte Mineralstoffkombination und füllt die Glykogenspeicher auf nach dem Sport. Ganz einfach in der Anwendung, genau dosiert. Das Ganze wird hergestellt in Deutschland und für die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts haben wir natürlich ein besonderes Angebot und zwar bekommt ihr 20% mit dem Rabattcode und den müsst ihr jetzt euch genau anhören oder in die Shownotes klicken. Der nennt sich C&L REC, also C für Carbon und dann kommt ein kaufmännisches und, das ist dieses Geschnörkelte, L wie Laktat und dann REC wie Recovery. C&L REC, das Ganze, wie gesagt, findet ihr auch in den Shownotes. Ja, bevor wir auf das Mixed Relay zu sprechen kommen, müssen wir natürlich auch über das Frauenrennen reden. Da trug es sich ja zu, dass wir als WM-Führende ins Rennen gegangen sind, ja. Deutschland, in der Person von Lisa Tertsch,
ja,
die zu ihrem Heimrennen mal etwas experimentieren wollte, andere Renngestaltung und am Ende daraus viel gelernt hat. Im Hinblick auf Dinge, die da kommen, über die wir gleich noch sprechen werden, aber am Ende sicher mit dem 9. Platz nicht das erreicht hat, was sie vor heimischem Publikum gerne hätte zeigen wollen.
So ist es ganz sicher. Dafür ist sie auch viel zu ehrgeizig, um zu sagen, ja, ist war wurscht. Wobei sie das wirklich ja, gelassen hingenommen hat, ne? Dass sie gesagt hat, okay, es funktionieren manchmal Dinge auch nicht. Lehrgeld gezahlt.
Ja.
Du hast es schon gesagt. Also möglicherweise einfach zu viel investiert.
Ja, die Show war sicher nicht schlecht. Beim Schwimmen Vollgas, Anschlag zu zweit vorne aufs Rad. Aber dann kam irgendwann die Gruppe und beim Laufen, ja, hat es dann dieses Mal nicht gereicht. Eigentlich ja ihre Stärke. Also Lisa Tert, starke Schwimmerin, starke Läuferin und auf dem Rad immer gut dabei. Hat auch sich gezeigt vor heimischem Publikum, ist immer wieder vorne mitgefahren. Aber am Ende dann eben der 9. Platz, der auch dazu geführt hat, dass wir jetzt in der WM nicht mehr führen, sondern ja, da heißt es jetzt Großbritannien, Frankreich, Deutschland. Und zwar führt Beth Potter das Rennen an vor der Hamburg-Siegerin Leonie Perriot. Und Lisa Tertsch ist eben um 2 Plätze abgerutscht auf den jetzt 3. Platz.
Ja, aber ist auch irgendwie eine verrückte Situation, dass wir dann das jetzt schon so nach dem Motto so, oh ja, sind wir nicht mehr Erster und so weiter, aber so trotzdem wieder mit Gelassenheit hinnehmen können, weil wir wissen, ja gut, das kann auch wieder besser werden sozusagen. Wenn man überlegt, woher der ganze Sport kommt, ne?
Ja, ja.
Und mit was für einem zielgerichteten Plan, kann man ja fast schon sagen, es dazu geführt hat, dass man ganz selbstverständlich zu den Top-Favoriten gehört.
Ja, und wie eng das Ganze ist, sieht man daran, dass der 9. Platz von Hamburg jetzt bei 4 Starts von Lisa Tertsch schon das Streichergebnis ist.
Also ja, wenn das meine ich damit.
Eine Top-10-Platzierung das Streichergebnis ist, dann weiß man einfach, okay, da geht die Post richtig ab insgesamt. Sie hatte ja das Rennen in Abu Dhabi gewonnen, war 3. in Yokohama auf der olympischen Distanz und auch bei dem Rennen in Italien auf der olympischen Distanz im Ziel als 6. und ja, jetzt eben der 9. Platz in Hamburg. Die Saison ist ja noch in vollem Gange.
Absolut.
Ja, wie gesagt, es ging dann um schnelle Erholung, denn das Mixed Relay stand noch auf dem Programm. Wieder Weltmeisterschaft in Hamburg, über 20 Teams am Start und wie haben wir am Ende gesagt? Es wäre ja auch langweilig, wenn wir es immer gewinnen würden.
Ja, stimmt. Also nein, tatsächlich habe ich mich, also ich kann mich da ja immer nur wiederholen. Für mich das spannendste Format im Triathlon überhaupt. Es hat einfach alles. Und diese Wechsel, ich meine, es ist auch kein Geheimnis, ich bin nie Freund von dem anderen Staffelformat, sage ich jetzt mal. Jeder macht irgendwas. Und am Ende behauptet man, es wäre Triathlon, da bin ich raus. Aber das hier, jeder macht alles, das ist einfach so gut. Und auch in diesem Wechsel, in der Taktik, die man mitbringen muss, in der Präzision, was dann eben auch solche Details wie Wechsel angeht. Ne? Das haben wir, du hast es vorhin angesprochen. Das ist natürlich, wenn das so ultra kurz ist, ist es natürlich auch noch viel, viel wichtiger. Hole ich die Laufgruppe am Ende? Ne? Oder sind die jetzt weg? Muss ich da wieder ranlaufen? Wie viel muss ich investieren? Das ist ja sowieso alles schon am oberen Limit. Alles ist bei Vollgas. Und wenn man dann sieht, wie sich die Dynamik unterwegs entwickelt, dann ist eine Nation auf einmal wieder weiter hinten, wo du denkst, so, boah, spielen die überhaupt noch eine Rolle, dann schwimmen wieder alle zusammen. Auf einmal sind sie wieder vorne. Es ist so viel hin und her, aber trotzdem am Ende bleiben dann die übrig, die, mit denen man sowieso auch gerechnet hätte. Aber jetzt in diesem Fall dann eben Australien, ja, das war schon auch cool zu sehen, mit was für einer Freude die sich den Titel geholt haben. Also die haben es garantiert nicht nur so abgehakt und auch heute auf Instagram da war einfach nur noch Jubel. Matt Hauser hat, ich weiß nicht wie viele Ausrufezeichen sein Post hatte, irgendwie so. Das war schon richtig gut.
Ja,
also er hat schon die richtigen getroffen, sag ich mal so.
Der hat auch das Einzelrennen am Tag zuvor gewonnen und dann eben in der Konstellation mit Sophie Lynn, Luke Billion, Emma Jeffcoat und eben Matt Hauser Gold für Australien.
Ja, und das sah zwischendrin gar nicht unbedingt so aus, aber ja, dann eben dann doch mit dem starken Schlussläufer dann ist doch gelungen, in die Position zu kommen, dass er eben seinen Lauf anbringen konnte am Ende. Ich meine, das hilft dir alles nichts, wenn du dann Granaten, aber wenn die Gruppe weg ist, ist sie weg.
Ja. Absolut, ja. Auf Platz 2 die Franzosen, auch mit der Vortagessiegerin Leonie Perriot, dann Yannis Seguin, Cassandre Bougron und Dorian Konings und das Ganze vor den Augen von Vincent Louis, der eine Woche vorher in Rot gestartet ist. Und seine erste Langdistanz gefinisht hat. Und auf Platz 3 Deutschland mit Lisa Tertsch, die das Ganze von vorne angeführt hat. Dann kam Lasse Priester, über den wir gleich noch 2-3 Worte verlieren können, Tanja Neubert und Henry Graf. Tanja Neubert auch insgesamt im WTCS-Ranking die zweitbeste Deutsche derzeit. Und Henry Graf, über den haben wir auch schon gesprochen, über Lisa Tertsch auch. Wir müssen auch über Lasse Priester sprechen.
Sehr gerne.
Denn mit dem habe ich ein Jahr zuvor auf diesem blauen Teppich in Hamburg gesprochen, ein Interview geführt. Da hatte er wenige Wochen zuvor die Diagnose eines Herzinfarkts bekommen, weswegen er auch am Ende aus der Olympia-Qualifikation raus war. Jonas Schomburg hat sich dann gegen ihn durchgesetzt. Und er hat mir im letzten Jahr gesagt, ich würde gern im nächsten Jahr hier wieder am Start sein, ich weiß aber nicht, ob das klappt.
Ja.
Und dann holt er WM-Bronze.
Ja, total verrückte Geschichte. Wir haben das schon länger verfolgt. Der Kollege Jan war da dran und hat tatsächlich auch schon ganz lange darüber mit ihm gesprochen. Das also ist ja nicht erst jetzt sein Comeback gewesen. Wir haben vor einigen Ausgaben der Zeitschrift Triathlon ja auch ein großes Porträt gehabt, eben über seine Rückkehr. Und es ist gar nicht vorstellbar für jemanden, der kein Profisportler ist, also für uns, wie das sein muss, so eine Diagnose zu haben. Dann zwar von den Ärzten, das geht mir persönlich so, zwar das Go zu bekommen, aber immerhin noch nicht wirklich zu wissen, warum das überhaupt passiert ist.
Ja.
Also da kenne ich mich zu genug. Ich würde immer dieses in mich reinhorchen und würde denken, kann das wieder passieren und so weiter. Aber dafür ist natürlich hier kein Raum für solche Gedanken. Und die hat er, glaube ich, auch nicht. Also es macht zumindest so den Eindruck, ne? Und aber das zu schaffen, von sowas wieder zurückzukommen, den Aufbau, das sind ja wirklich nur ein paar Monate irgendwie letztendlich. Zwischen, jetzt wird erstmal gar nichts gemacht, jetzt wird erstmal alles kontrolliert und alles irgendwie ausgewertet und so weiter. Und dann musst du ja irgendwann wieder anfangen sozusagen. Kannst ja auch nicht sofort wieder Vollgas gehen. Und dass das aber jetzt hier mündet in diesem Erfolg, großartig.
Ganz großes Kino, ja. Ganz große mentale Leistung. Sicher auch eine gute Leistung, eine gute Betreuung eines kardiologischen Teams dahinter. Das betont er immer wieder, dass er das jetzt nicht als Hochrisikosport weiter betreibt, sondern wirklich in guten Händen ist.
Ja, das meine ich. Er hat ja das Go.
Ja. Ja. Und dass er das eben auch machen kann. Ja, da ist er in einer glücklichen Situation. Ich habe noch mit Simon Henseleit gesprochen am Streckenrand, der auch wegen einer kardiologischen Geschichte seinen Sport aber beenden musste, weil er sagte, das ist so riskant, das funktioniert nicht, da kann Schlimmes passieren.
Ja,
ja.
Ganz bitter, ja, dass es dann eben so junge Menschen trifft, die dann einfach da nicht weitermachen können oder halt eben Glück haben und das jetzt dann, dass es eben weitergehen kann.
Ja.
Und ja, und aufs Sportliche, mal von der Geschichte abgesehen, war das natürlich auch sportlich ein granatenstarker Auftritt.
Ja.
Ne? Also auch mit diesem Mumm, und das meine ich vorhin mit Details, ne, dass er das dann auch geschafft hat, sich in eine gute Laufposition wieder zu bringen und so weiter. Und dann am Ende auch wirklich, und das begeistert mich eigentlich von Anfang an, von den ersten Mixed Relay Rennen, die ich gesehen habe, ist halt dieses Bewusstsein dafür, dass das Rennen eben nicht 100 Meter vorher zu Ende ist, sondern dass quasi dieser letzte Sprint dann auch zum Wechsel, dass der halt einfach, dass das der Zielsprint ist dieses Tages für diese Athleten, ne?
Ja.
Also nicht nur der Letzte muss quasi wirklich alles rausholen, sondern eben auch diese Zwischensprints, darauf kommt es halt an, ne? Und möglicherweise, wobei man sagen muss, dass es am Ende beim Schwimmen eigentlich für keine Nation gut gegangen. Es war immer irgendeine kleine Lücke, die dann immer wieder zusammengeschwommen wurde.
Ja, ja, ja.
Also niemand hat es geschafft, sich dann da durch abzusetzen, aber für Spannung hat es gesorgt, auf jeden Fall.
Große Werbung für großen Sport. Große Werbung auch für die Hansestadt Hamburg als möglichen Olympiakandidaten, wenn es um die Spiele 20, 40, 44, wir wissen es noch nicht, gehen sollte. Da werden ja diese Events jetzt immer wieder auch mit genutzt. Ich bin heute Abend quasi noch an gleicher Stelle auf der Gegenveranstaltung. Wir waren ja auf dem Rathausmarkt. Heute Abend gehe ich ins Rathaus und höre mir eine Geschichte an aus Paris lernen. Und zwar, da geht es um die negativen Sachen, eine Veranstaltung der Linken, wo ich sonst eigentlich wahrscheinlich nicht hingehen würde. Aber ich will einfach mal hören, was da so diskutiert wird und an Argumenten kommt. Wir beschäftigen uns ja sehr mit dem Thema Olympia und es haben fast alle mitgespielt, außer das Wetter. Das hat wenig Werbung für Hamburg gemacht. Das haben wir ja schon das ein oder andere Mal erlebt hier beim Triathlon. Ich erinnere mich an den Zieleinlauf beim Ironman bei den Frauen. Ja.
Da war eigentlich, der Tag war gut, bis auf diese 2 Minuten, an denen er nicht mehr gut war.
Ja, also. Aber das ist ja noch einige Spiele entfernt. Ich hatte es vorhin kurz angeteasert, warum wir heute ein historisches Datum für die Zukunft des Triathlons haben. Aber vorher mache ich nochmal einen Moment Werbung. Und wir gucken uns gerade an, wer hier dran ist. Ich übernehme mal, denn es geht um eines meiner Lieblingsrennen. Du kannst das nachvollziehen, weil du auch oft genug da warst. Absolut. Du warst dieses Jahr da.
Absolut.
Es geht um den Ironman 73 Mallorca. Der feiert Jubiläum. 15 Mal. Ich war dreimal am Start.
Ich noch nicht, muss ich in diesem Zusammenhang sagen, weil das wird garantiert noch passieren.
Ja, also ich liebe diese Strecke. Das Schwimmen da in der Bucht von Alcudia. Man ist oft genug dran lang geradelt, ja, und denkt immer nur, ach, das Wasser sieht so schön aus, und an dem Tag darf man reinspringen im Rolling Start, allen anderen hinterher oder vorher, und dann geht es durch die Wechselzone, die gefühlt länger ist als die beim Hamburger Triathlon, egal ob auf der Kurzdistanz oder beim Ironman.
Ja, es ist ein Riesenrennen. Es ist ein riesen 73-Rennen.
Ja, ja, eine großartige Zusammenkunft von Triathleten aus aller Welt. 85% Ausländeranteil. Das ist, wie du sonst nur in den Emiraten hast, durch die ganzen Expats. Ich glaube aber, auf Mallorca sind es die, die Mallorca lieben, weil sie sowieso häufiger da sind. Das vielleicht sogar noch mit dem Trainingslager verbinden, oder oft ist auch irgendwie im Abstand von einer Woche noch ein großes Radrennen da. Also das kann man wunderbar verbinden mit Sporturlaub. Und
auf jeden Fall.
In der Regel trainiert man dann auch auf den Radstrecken des Rennens.
Das gehört dazu, ja. Das ist quasi da, wo man sein muss,
ja,
als Triathlet.
Ich weiß, du würdest aus Polenza raus lieber rechts abbiegen zum Kap vom Mentor, aber im Rennen geht's links hoch.
Ja, nun, was soll man machen? Aber da spricht ja nichts dagegen. Also man muss, das ist ja sowieso Pflicht, also zum Kap muss man ja so oder so fahren. Da muss man halt ein bisschen länger auf Mallorca Urlaub machen und muss das irgendwie noch mit reinkriegen in die Vorbereitung.
Ja.
Sollte machbar sein.
Ja, man fährt dann hoch zum Kloster Lück, und dann das zweite Mal, dass man sich überwinden muss, ist bei der Tankstelle nicht anzuhalten.
Ja, da ballern wir vorbei, da haben wir keine Zeit für, da sind wir schon im Rennmodus.
Ja, und dann geht es wunderbar durch Serpentinenberg ab und dann noch eine große Schleife durchs Inland, durch Muro und die ganzen Orte, die wir sonst vom Kaffee trinken kennen.
Ganz genau, da widerspreche ich nicht.
Zurück nach Alcudia und dort auf die blaue Laufstrecke.
Ja, immer wieder ran an die Fans, immer wieder ran ans Meer, immer wieder mit Blick aufs Wasser durch ein Spalier von begeisterten Anhängern. Also ich habe, du hast es vorhin gesagt, dieses Jahr gesehen, ich war begeistert, ich habe selten so viel gute Laune auf und neben der Strecke gesehen, es war einfach fantastisch. Also ein richtig, richtig großes Triathlonfest.
Ein großes Triathlonfest, was als große Beachparty endet, weil das Ziel auf dem Strand ist. Da, wo man wenige Meter neben gestartet ist, ein paar Stunden zuvor. Und da kommen dann wieder alle zusammen aus 85% aus anderen Ländern. Viele Briten, sehr, sehr viele Deutsche. Wir haben früher immer mal gesagt, das ist eigentlich die größte deutsche Mitteldistanz, bis man hierzulande auch mit Kraichgau und Duisburg und was weiß ich überall groß wurde. Aber der Ironman 73 Mallorca, ich bin mir ziemlich sicher, ich bin dreimal gestartet, ich muss da wieder hin. Und vielleicht im nächsten Jahr zum Jubiläum, vielleicht sehe ich ja den einen oder anderen von euch. Schaut vorbei auf ironman.com, da findet ihr alles, was ihr zu dem Rennen wissen müsst. Und natürlich in unseren Shownotes. Ja, zurück zum Hier und Jetzt und in die Zukunft. Der 15. Juli ist nämlich nun verkündet worden als der Tag, wo die nächsten Medaillen im Triathlon bei Olympischen Spielen vergeben werden.
Und Triathleten spielen eine Rolle. Die Hauptrolle.
Triathleten spielen eine Rolle. Was wir in der Vergangenheit immer vermeldet haben, gibt es Fahnenträger bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele, die Triathlon betreiben. Ich würde mal sagen, das werden allerhöchstens Exoten sein, denn die Eröffnungsfeier findet am Freitagabend statt und der Triathlon der Frauen ist die erste Medaillenentscheidung der Spiele von LA 2028.
Ja, das ist bitter für die Triathletinnen und Triathleten. Ich stelle mir das immer so romantisch vor. Wahrscheinlich sagen die Sportler auch so, ja, hey, komm mal klar, irgendwie, wir sind da zum Sport machen. Aber ich denke immer so, die Teilnahme an der Eröffnungsfeier, da wäre ich gerne dabei.
Ja.
So. Also das ist immer dann, wenn man da nicht kann. Aber ja gut, ich meine, da hat man dann 4 Jahre drauf sich vorbereitet. Da muss man dann Prioritäten setzen.
Es wird andere freuen, die Schwimmer zum Beispiel. Traditionell war es ja immer so, die erste Woche der Olympischen Spiele gehört den Schwimmern, die zweite Woche den Leichtathleten. Nun ist es ein bisschen anders, da die Eröffnungsfeier eben nicht in einem Stadion, sondern in zweien stattfindet. Im Kolosseum, was wir noch von 1984 kennen. Und in einem wie heißt das, Inglewood Stadium, du kannst es wahrscheinlich besser einordnen. Das Stadion, wo im Jahr zuvor, 2027, der Super Bowl stattfindet.
Ja, die Stadien sind spektakulär. Also das ist, das werden wir ja auch noch vorher, lass mich überlegen, ja, bei der Fußball-WM noch vorher sehen.
Ja,
auch.
Gibt's auch. Ja.
Genau, also das ist stadiontechnisch ein anderer Schnack als das, was wir gewohnt sind.
Ein anderer Schnack, in dem Jahr wird es dann umgebaut zur großen Schwimmarena für 38.000 Zuschauer.
Absurd.
Das ist wirklich absurd. Ich weiß noch gar nicht, wie ich das finde, weil jetzt zuletzt bei den Olympischen Spielen in Paris, ich habe mich tatsächlich mal in die letzte Zuschauerreihe eines Stadions, was nur halb so viele Zuschauer fast begeben. Man muss schon auf den Videowürfel gucken und auf die Videowand, um die Schwimmer unterscheiden zu können. Man sieht natürlich die ganze Show und so weiter, ja, gut, aber in den USA kennen wir das. Die Trials zu den Olympischen Spielen, nur die Ausscheidung. Da geht es nicht um US-Meistertitel oder sonst was. Es geht nur darum, wer wird Erster und Zweiter und fährt zu den Olympischen Spielen. Sind so eine gigantische Show da. Da sind wir hierzulande weit von entfernt.
Ja, das stimmt, in der Tat. Da bin ich auch wirklich gespannt drauf. Ich habe auch ein Zitat gelesen, auch heute von World Triathlon, wo es dann hieß, Paris war großartig, die Triathlon-Wettbewerbe, aber wir strengen uns an, dass LA noch besser wird. Und ich frage mich tatsächlich, wie soll das noch gehen? Und was will man machen, damit das noch besser wird? Und ich lasse mich gerne überraschen davon, was man sich noch so einfallen lassen kann.
Ich dachte, jetzt kommt, du hast dich auch schon mit der Wasserqualität am Venice Beach beschäftigt. Und hast gesagt, die Surfer meiden das inzwischen. Man braucht genug Luft nach hinten, um den Triathlon verlegen zu können.
Mal so. Also vielleicht so, nein, aber es ist tatsächlich so, weil wir ja schon mal hier darüber gesprochen haben. Also, da gibt es keine Probleme mit der Wasserqualität. Das ist, ist halt direkt auch eine Großstadt. Kann auch mal so sein.
Mal so.
Und ich war letztes Jahr da und da gab es tatsächlich an einem Tag gab's Badeverbot.
Ja,
das wäre natürlich der Tag, den wir nicht wollen.
Nein.
Für den 15. Juli.
Nein, es ist der Tag nach der Eröffnungsfeier der Spiele, 7.30 Uhr morgens. Wir Triathleten sind es gewohnt, früh aufzustehen. Das war auch meine Startzeit jetzt am Sonntag hier, das ist früh. Aber es ist Olympia und vor allen Dingen 7.30 Uhr morgens in L.A. ist samstags 16.30 Uhr deutsche Fernsehzeit. Alles unter Vorbehalt. Das ist jetzt die erste Schedule, die L.A. 2028 veröffentlicht hat. Da kann sich noch vieles ändern, aber der Plan ist am Samstag die Frauen, am Sonntag die Männer, auch um 7.30 Uhr. Und ich glaube dann am Mittwoch das Mixed Relay um 8 Uhr morgens, was dann 17 Uhr deutscher Zeit ist. Also
vom Feinsten.
Vom Feinsten, ja.
Und jetzt stelle ich dir eine Frage. Gehen wir schon mit einer Medaille in die Mixed Relay?
Ja, gehen wir. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Paris war enttäuschend in den Einzelrennen. Ja, da gab es auch Pech, da gab es Sturzpech und so weiter.
Würde ich auch sagen, also hauptsächlich deswegen, also meine Meinung irgendwie. So, ich glaube tatsächlich auch hauptsächlich, dass das Frauenrennen wäre ganz anders ausgegangen, wenn es diese Sturz nicht
gegeben
hätte.
Aber darum eben diese Experimente einer Lisa Tertsch, das ist alles, da ist das Ergebnis von Hamburg dann in 3 Jahren scheißegal, auf Deutsch gesagt. Es geht darum, in L.A. jetzt sehr, sehr viel zu lernen für das Format in L.A., was ja dann die olympische Distanz ist und darum eben auch Experimente. Und Lisa Tertsch hat ganz klar gesagt und auch eine Laura Lindemann, die ja gerade so ein Triathlon-Sabbatical macht, sich gerade um die Verbesserung ihrer Laufperformance, die ja eh schon außerordentlich ist, kümmert, die da wieder angreifen will, die ganz klar sagt, okay, ich habe jetzt Gold, aber ich will auch Einzelgold. Ja. Und ich glaube schon, dass wir mit mindestens einer Medaille ins Mixed Relay gehen.
Ja, und es wird super spannend, wer dann die Protagonisten sein werden. Ja. Ne? Da sind vielleicht auch dann Namen dabei, die wir jetzt vielleicht noch nicht so als festen Stamm auf dem Schirm haben, ne? Wo man sagen würde, so, ja, jetzt momentan wäre das derjenige oder diejenige, aber möglicherweise ändert sich das auch noch. Das ist ja noch ein bisschen Zeit, ist ja noch hin. Und ich habe gerade eben so drüber nachgedacht, weil du gesagt hast, jetzt Proben irgendwie für LA hört sich so komisch an. Aber ich meine, so wahnsinnig viele Renntermine gibt es ja für die Staffel auch nicht.
Nee.
Selbst wenn du die Jahre zusammenzählst, hast du da jetzt nicht 100 Rennen auf dem Buckel dann irgendwie so. Ne? Das sind nicht so viele.
Ja, also für den Sport ist das natürlich auch großartig, als erste Medaillenentscheidung an einem Samstagmorgen in einem ausdauersportverrückten US-Bundesstaat da zu sein. Das wird gigantisch.
Ja.
Das wird gigantisch. Das hängt natürlich dann auch mit heimischen Protagonisten zusammen. Da haben wir ja schon was erlebt. Wir waren ja schon einmal erste Medaillenentscheidung, und zwar bei den Spielen von Sydney 2000. Und alle haben auf Mikelli Jones gehofft. Und am Ende hat eine Frau gewonnen, die ich gerade noch interviewt habe, und zwar als Age-Group-Siegerin der W50 oder 55. bei den Ironman-Europameisterschaften in Frankfurt Brigitte McMahon, die das erste Olympiagold geholt hat damals, vor Mikelli Jones. Und Australien war enttäuscht. War ein ganz schlechter Start für die Olympischen Spiele, ja, weil Australien hat vorher alles abgeräumt und Mikelli Jones war die überragende Athletin. Aber Olympia hat eigene Gesetze eigentlich immer gezeigt, außer in Paris, wo eigentlich ja, die hohen Favoriten wirklich
nach
gewonnen
haben. Nach Plan gelaufen, ja, ja, in der Tat. Ja, also das wird großes Kino. Es ist noch sehr, sehr weit weg, aber es macht auch jetzt Spaß, den Weg dahin zu begleiten. Über Henry Graf haben wir vorhin schon gesprochen. Das wäre ja nahezu verrückt, wenn der Plan aufgehen würde, wenn der Gold holt in L.A., was quasi seit Jahren, kann man so sagen, als Ziel da oben drüber steht, ja. Da soll er Gold holen. Wenn das gelingt, boah, das ist mal ein langer Anlauf.
Das ist ein langer Anlauf, ja. Ja, so ist der Sport, ja. Das ist aber eine Sportlerkarriere auf ein einziges Rennen, auf diese Stunde 50 abzustellen, ist Wahnsinn. Ja. Ja,
es ist absolut verrückt.
Ja. Ja, die Paralympics auch an gleicher Stelle dann nach den Spielen mit mehr Medaillen als je zuvor. Wir haben neulich schon drüber berichtet und ja, ich bin sehr, sehr gespannt darauf. Wie gesagt, dann bei der Eröffnungsfeier weniger Triathleten, dafür bei der Schlussfeier umso mehr.
Einmal durchziehen.
Einmal durchziehen, ja. Was auch so zum Thema Olympia in den letzten Tagen gemutmaßt diskutiert wurde und so weiter, ist, es gibt ja die Zusammenarbeit zwischen der T100 Triathlon World Tour, sprich der PTO, Professional Triathletes Organization, und dem Welttriathlonverband World Triathlon, die, ja, man kann schon sagen, an einigen Stellen immer mehr gemeinsame Sache machen.
Ja.
Indem diese T100-Rennen auch mal im Umfeld von World Triathlon eigenen Rennen ausgetragen werden. Jetzt haben wir zum Beispiel das Rennen an der French Riviera, ist glaube ich auch WTCS-Rennen. Richtig?
Ja, jetzt erwischst du mich, aber das ist eins, wo man zusammenarbeitet, ja, in Dings, ja. Valencia auch, glaube ich, ne?
Ja, und dann gibt's...
Oh, jetzt hier gefährliches Halbwissen. Es war schon so lange nicht mehr, T100. Ja, wir müssen langsam mal wieder hier in Flow kommen.
Ja, ich mach's mir hier mal auf. Also wir haben das French Riviera Rennen, wir haben noch Valencia, wir haben noch Wollongong. Das ist das große Finale der WTCS, wo man sich angegliedert hat. Und wir haben im nächsten Jahr die Gold Coast T100. Und da haben wir ja schon gehört, es gibt eine langfristige Zusammenarbeit. Jetzt mag man denken, Australien, Gold Coast, ratter, ratter, ratter. Da hat schon mehrfach das WTCS-Finale stattgefunden. Und die Gold Coast, dieser Kurs, ist das Rennen der Olympischen Spiele von Brisbane 2032.
Das ist ja was.
Das ist ja was. Und jetzt kam eben, Sam Renouf, der Geschäftsführer der PTO, ganz klar gesagt, wir wollen mit den T100 ins olympische Programm. Und zwar mit einer schönen Hintergrundidee. Und ich glaube, wir brauchen da jetzt nicht über LA spekulieren, denn die Messe ist gelesen. Also wenn man das mitbekommen hat, wie lange Vorlauf es immer gibt, bis mal irgendwie eine neue Disziplin und so weiter. Mhm. Ja, da brauchen wir, auch wenn ich eben gesagt habe, die Schedule der Spieler, die sind noch unter Vorbehalt, aber ich glaube nicht, dass es da eine weitere Medaillenentscheidung gibt, zumal World Triathlon bis vor kurzem das Eliminator-Format promotet hat, aber da ist jetzt Bewegung reingekommen und man schielt anscheinend auf die Gold Coast mit dem T100-Format und zwar nicht nur für die Elite, sondern für dich und mich.
Ist das ein Versprechen, Frank? Also, für dich und für mich auch?
Ich kann dir versprechen,
dann buche ich das ein.
Weder du noch ich werden noch Olympiasieger in diesem Leben wahrscheinlich. Also, man hat da die Idee, das, was in Paris so wunderbar funktioniert hat, da gab es den Marathon pour tout, den Marathon für alle, und zwar in der Samstagnacht vor der Schlussfeier am Sonntag. Ich weiß noch, ich kam aus dem Beachvolleyball-Finale, Schweden-Olympiasieger, Deutschland Silber, klare Sache, aber was nicht so klar war für mich war, wie komme ich jetzt eigentlich nach Hause, denn es war einfach überall richtig, richtig voll um den Eiffelturm, weil da noch eine Marathonstrecke abgesperrt war. Der Marathon war längst gelaufen, Aber diesen Marathon gab es eben für alle. Na, für alle ist nicht ganz richtig, weil es gab einen sehr komplizierten Qualifikationsmechanismus. Man musste sehr viel Rennen einreichen und dann durfte man da starten zu tiefnächtlicher Zeit auf dem Originalkurs, den zuvor die Olympiasieger gelaufen sind.
Ja, also richtig, richtig gute Idee. Ich weiß gar nicht, alles, was mit Olympia zusammenhängt, da kennst du dich viel, viel besser aus. Gab es sowas vorher schon mal in die Richtung, dass man so die Kurse nochmal für die Allgemeinheit auch benutzt hat? Weil ehrlicherweise ist das komplett an mir vorbeigegangen, aber als ich davon dann gehört habe und vor allen Dingen, als ich auch den Marathon gesehen habe, habe ich gedacht so, wie cool wäre das jetzt hier tatsächlich auch Marathon zu laufen. Das wäre wirklich was, was man sich ganz dick in den Kalender schreiben müsste, weil das auch so dieses ganze Umfeld irgendwie auch eine Möglichkeit ist, Olympia nochmal näher zu kommen. So,
ja.
Ne, das wäre großartig gewesen. Und jetzt lange Rede, kurzer Sinn, wenn es sowas im Triathlon gäbe, wäre das natürlich auch großartig.
Ja, nee, das gab es tatsächlich noch nicht. Das war ein Unikat Novum in Paris, dass man gesagt hat, hey, wir wollen eben auch was für die Allgemeinheit haben und finden irgendwo einen Platz im Veranstaltungskalender, der dann eben tief in der Nacht zum Sonntag war. Also ich weiß gar nicht mehr, wann der Start war, 22 Uhr oder sowas. Also das war eine richtig späte Geschichte, aber war ein großartiges Event, weil auch die Zuschauer mitgefiebert haben. Da war sowas von Party an der Strecke. Das war großartig. Und das ist eben die Idee jetzt, wie können wir mit dem Triathlon da irgendwo ein attraktives Format schaffen? Und da kamen die PTOern und sagten, nehmt doch unsere T-Bahn 100 und wir machen hier ein tolles Triathlon-Fest raus, wo eben auch Age-Grupper starten können.
Ja, das hat sicherlich alles für und wieder so, ne? Auch im großen Kontext wird ja schon ewig immer darüber geredet, beziehungsweise schon eigentlich von Anfang an war ja schon die Diskussion, ob ein längeres Format eigentlich das olympische Format wird oder ein kürzeres. Es hat halt das Problem, das für Triathlon-Nerds alles gar kein Problem. Ne? Ja. Wir sagen irgendwie so, ja, wieso? Wir können das doch ein paar Stunden angucken, kein Thema. Finden wir richtig, richtig gut. Wie kommt das in der breiten Öffentlichkeit an? Das ist dann die Frage, sind dann nicht eher so kürzere Formate, auf was man eher guckt, wo man sagt, wo man richtig Action präsentieren kann und wo man sagen kann, hier, guck mal, und Mixed Relay ist ja das beste Beispiel dafür, ne? Wie es da zur Sache geht. So, ne? Und immer wieder Positionswechsel. Das hat man unter Umständen dann natürlich nicht. Aber dein Versprechen, dass wir dann da hinfahren und da teilnehmen, das macht mich natürlich doch an.
Wir haben ja schon unseren Mann vor Ort, also demnächst ab August. Daniel Unger, Weltmeister hier in Hamburg 2007, Sechster bei den Olympischen Spielen 2008. 5 Plätze hinter Olympiasieger Jan Frodeno, nachdem er 2004 echt eine richtig bittere Niederlage hat einstecken müssen, weil er kurz vor Olympia pfeifersches Drüsenfieber bekommen hat. So ist der Sport manchmal. Eben, wie gesagt, Olympia dekoriert, Olympiateilnehmer gewesen. Der zieht jetzt an die Gold Coast, um da den australischen Verband zu beraten. Und zudem haben wir ja einen guten Draht. Der hat gerade unsere Power-and-Pace-Sieger-Ehrung moderiert auf dem Rathausmarkt. Wir haben das Wettkampfbriefing für Hamburg mit ihm zusammen gedreht, wo er sich mal in die Rolle eines Flugbegleiters begeben hat. Das findet ihr bestimmt noch irgendwo auf YouTube, war ganz lustig. Der geht jetzt den Schritt und zieht mit seiner Familie für 7 Jahre an die Gold Coast.
Ich kann immer nur wieder den Kopf schütteln, in was für Zyklen man da denkt irgendwie, ne? Und wie das alles organisiert werden muss und an was man nicht alles denkt. Aber das ist eine lange Zeit, da kann man eine Menge bewegen auf jeden Fall. Auf dem Weg zum perfekten Triathlon-Tag.
Ja, da kann man eine Menge bewegen. Wir beobachten natürlich auch, was sich hierzulande bewegt. Wir haben ja 4 Städte und Regionen im Rennen hier um die deutsche Bewerbung zu möglichen Olympischen Spielen. Und hier in Hamburg haben wir wieder gezeigt, okay, das kann funktionieren. Wir haben uns alle gefragt, wo bauen die großen Tribünen auf diesem engen Rathausmarkt hin. Aber eine Kulisse haben wir.
Ja, und auf jeden Fall auch das Verständnis dafür, erprobte Kurse und so weiter, dass das alles funktioniert. Ich frage mich ja auch immer, wann so, jetzt haben wir über die PTO schon gesprochen, warum und wann es ein Rennen in Deutschland gibt und so. Ne? Also weil, ich meine, das ist tatsächlich. Und wir haben ja eingangs über den Triathlon-Sommer gesprochen und das ist das, was mir so rechts und links aufgefallen ist. Immer wenn man auch mit internationalen Gästen gesprochen hat und auch ja internationale Medien verfolgt und so weiter, ist noch nie so krass gewesen wie in diesem Jahr, dass überall in der Welt der Hut gezogen wird von dem, wie Triathlon in Deutschland stattfindet. Ja. Dass es immer heißt, Leute, vergesst, was ihr überall anders auf der Welt in Sachen Triathlon erlebt habt. Hier, das ist der Real Deal in Deutschland. Und es ist jetzt egal, wen wir zur Triathlon-Hauptstadt machen. Wir machen das mit der Trippelspitze, weil es natürlich auch ganz unterschiedlich ist. Ne?
Ja, ja.
Aber du hast überall das, dieses mega begeisterte Publikum, was mitgeht. Du hast die ambitionierten Athleten, du hast aber auch jetzt wie hier, dass das in die Breite geht, du hast riesengroße Veranstaltungen. Mhm. Das ist alles abgedeckt eigentlich. Und damit meine ich jetzt nicht, dass es nicht Probleme im Triathlonsport gibt und da gibt es genug irgendwie, wo man ne, Nachwuchs und so weiter, Genehmigungen bei Rennen, Helfermangel auf der einen Seite, bei ganz, ganz, ganz vielen Veranstaltungen, auch teilweise, die es jahrzehntelang gibt und in Rot gibt es eine Warteliste für Helfer, die sagen, ich würde gerne Helfer sein, aber die haben keinen Platz mehr für Helfer. Wenn man das noch ein bisschen besser verteilen könnte, wären wir an der Perfektion ein bisschen näher dran. Aber ja, also was ich sagen will, es ist so viel Werbung gemacht worden dieses Jahr für Triathlon in Deutschland, das ist schon auffällig. Und ja, und wir sind ja auch ein bisschen rumgekommen schon und haben Rennen irgendwo anders gesehen und tatsächlich aber, ja, das, was hier an den Strecken stattfindet, das ist schon besonders. Das muss man sich schon mal bewusst machen.
Absolut, und es ist ja noch nicht vorbei. Es kommen ja noch Dinge. Wir haben noch Premiere in Dresden, die Finals. Ja. Wir neigen uns zu sagen The Finals, aber es heißt die Finals. Ja. Das nationale Pendant zu Olympischen Spielen, wo man verschiedene Disziplinen teilweise auch an unterschiedlichen Orten an einem Wochenende vereint, eine tolle TV-Show mit Hin- und Herschalten daraus macht. Entschuldigung, eben mit dem Triathlon in Dresden dabei. Wir haben noch den Allgäu-Triathlon mit Late Entry, kann man fast sagen, weil das Ding ist lange ausgebucht, Laura Philipp.
Ja, Riesenveranstaltung, ja.
Genau, die in Rot gesagt hat, sie hat noch einen Schmankerl auf dem Weg zur Weltmeisterschaft nach Kona. Und wir haben noch 73-Rennen in Duisburg, in Erkner. Ja, also ich höre immer mehr, dass die Leute sagen, ja, ich starte noch in Berlin. Und ich frage mich immer, Berlin. Ach, die meinen Erkner. Ja. Ja, also eine Veranstaltung, die es sicher nicht ganz einfach hat in der Region da, aber die sich auch etabliert. Ja, und dann geht's wieder auf die große Bühne für uns nach Nizza und Hawaii, wo wir natürlich viele Deutsche sehen werden, wo wir auch noch hoffen, dass wir Anna Haug sehen werden.
Ja.
Darüber sollten wir auch noch ein letztes Wort verlieren in dieser Episode. Anna Haug wollte eigentlich ihren Slot klar machen am Wochenende beim Ironman Vitoria Gasteiz in Spanien.
Und irgendwie gefühlt war das auch so ausgemacht, ne? Man hat es so abgespeichert, okay, jetzt muss das Rennen noch stattfinden und dann ist es soweit.
Ja.
Aber es ist nicht.
Hätte nur ins Ziel kommen müssen, was nicht passiert ist. Und es ist still. Es ist still, ja. Also es ist nicht, wir haben nicht darüber berichtet, weil wir keine Lust hatten. Wir haben einfach keine Informationen und bekommen sie auch nicht auf Nachfrage. Und das macht natürlich Raum für Spekulationen, an denen wir uns jetzt hier nicht beteiligen wollen. Wir können nur spekulieren, wie es eventuell weitergeht. Denn das Ding ist ja noch nicht vorbei. Es gibt theoretisch noch die Chance, an zwei Orten sich zu qualifizieren. Für Profifrauen, das ist einmal der Ironman Lake Placid.
Ganz genau, nur da muss man dazu sagen, dass der zu ist. Da steht sie nicht auf der Startliste. Ja. Also von daher ist der Zug abgefahren.
Ja.
Und dann gibt es nur noch eine Möglichkeit.
Den Ironman in Kalmar, wo ich am Start sein werde. Also ich werde Anna Haug da sicher nicht im Weg stehen auf dem Weg zur Quali, aber würde mich natürlich freuen, wenn ich hinterher mit ihr über die Quali reden könnte. Über ihre, nicht meine.
Ja. Also und die, da ist die tatsächlich auch die Registrierung noch nicht geschlossen. Die ist weiterhin offen. Das heißt, das wäre tatsächlich die allerletzte Möglichkeit.
Ja.
Sicherlich nicht der Plan, den sie gehabt hat. Das muss man ganz klar sagen. Es ist tatsächlich jetzt müßig, darüber zu spekulieren. Es ist ja schon nicht mal bekannt, was zum DNF geführt hat.
Ja.
Geschweige denn, dass man weiß, in welche Richtung es weitergehen soll, kann. Das die einzige Info, die wir haben, soll in diesen Tagen quasi beraten werden. Und dann sind wir sehr, sehr, sehr gespannt. Ich neige immer, wenn die Diskussion darauf kommt, erinnere ich immer sehr, sehr gerne daran, dass es ein Jahr her ist, dass Anna Haug eine Fabelzeit in Rot abgeliefert hat.
Mhm.
Nur so für den Hinterkopf, falls jemand dazu geneigt sein sollte zu sagen, das wird doch nichts mehr mit der. Das hat sich schon des Öfteren bewiesen, dass man das nicht tun sollte. Klar, wir wissen, wenn es so heftig ist, dass sie nicht teilnehmen kann, dann wird sie das auch nicht tun. Jetzt sind wir doch schon im Bereich der Spekulation. Machen wir einfach einen Haken dran. Also, was wir nur machen können, wir bleiben dran auf trimark.de. Wir werden natürlich weiter versuchen, da dran zu sein und zu gucken, wie es da weitergeht, weil das natürlich ein Name ist, der auf jeden Fall fehlen würde auf der WM-Liste am Ende.
Und zwar so richtig. Also ich habe gerade nochmal geschaut, dienstags passieren ja manchmal erstaunliche Dinge. Ich habe jetzt aber auch keinen aktuellen Stand gefunden, den wir noch in diese Aufnahme reinnehmen könnten.
Ja, von daher müssen wir da erstmal mit leben.
Ja. Aber eine Sache nehmen wir noch in dieser Ausgabe mit hinein. Du hast noch einen dritten Partner für diese Episode von Carbon Lactat.
Diese Ausgabe wird euch nämlich präsentiert von der Baranski. Das habt ihr schon ganz oft gehört und gesehen auch. Kollege von uns auf jeden Fall und aber auch in eigener Sache unterwegs. Der Baranski, das gibt es nämlich auch als Shop und der verkauft Schnellfahrzeug. Ich würde sagen, das ist der Experte in Deutschland für alles, was Fahrräder schnell macht. Zeitfahren, Triathlon, da ist er zu Hause. Und da gibt es im Shop gibt's alle möglichen Tuning-Komponenten, die auf der Sekundenjagd einen schneller machen. Von seinen gewachsten Ketten habt ihr bestimmt schon gehört. Da ist er berühmt für. Und wofür er auch noch berühmt ist, dass er quasi alles, was es irgendwie gibt auf dem Markt und was einen irgendwie einen Vorteil verschaffen könnte, er garantiert schon selber ausprobiert hat. Und er kann auch darüber reden und darüber soll es gehen hier in diesem Presenter, denn der Baranski bietet auch eine Privatsprechstunde an. Das heißt, ihr könnt euch mit ihm verabreden für 30 oder für 60 Minuten und könnt vorher angeben, über was ihr sprechen wollt. Wenn ihr euch ein neues Rad kaufen wollt, ihr wollt, braucht bestimmte Teile, ihr überlegt, welcher Einteiler könnte zu mir passen und welcher Helm und welcher Einteiler passt zu welchem Helm und welche Laufräder soll ich überhaupt in mein Rad reinstecken, wenn ich mir das denn neu gekauft habe und passt das überhaupt zu meiner Position und so weiter und so fort. Der Baranski hat garantiert Antworten darauf und man kann das buchen, man kann diese Privatsprechstunde buchen und mit ihm darüber reden, was am besten zu einem passt. Und wir sind in der guten Lage, wir können das so machen hier am Telefon und ich kann euch versprechen, ich habe das schon sehr, sehr oft gemacht und habe die Privatsprechstunde genommen, aber ihr könnt das auch machen. Und es gibt einen Rabattcode dafür, nämlich mit dem Code Fratzengeballer, so heißt auch der Blog von Baranski, gibt es 10% auf die Privatsprechstunde. Wie gesagt, 30 oder 60 Minuten könnt ihr euch aussuchen, je nachdem, wie kompliziert das Problem ist. Und den Link zum Shop, den findet ihr natürlich in den Shownotes. Das Ganze ist gültig ab sofort und gilt bis zum 21.07. Also Termin machen, Privatsprechstunde, 10% Rabatt mit dem Code Fratzengeballer. Den Link dazu gibt's in den Shownotes. Und das ganze Schnellfahrzeug, das gibt's im Shop beim Baranski.
Ja. Bei mir gibt es jetzt erstmal noch 5 Wochen Training. Das habe ich nötig, habe ich festgestellt. Naja, nein. Also ich weiß, an welchen Stellen ich trainieren sollte.
Das ist gut. Das ist immer der erste Weg, wenn man schon weiß, wo man ansetzen kann. Nein, das weiß man ja meistens. Aber wenn man auch noch ein paar Wochen Zeit hat. In der 5 Wochen kann man viel bewegen, Frank.
Ja. Ich werde
aber keine Wunder.
Ein oder andere testen. Wunder erwarte ich nicht mehr. Aber ich bin tatsächlich ein bisschen angefixt von 3 Wochen Triathlon. Ich habe so viel gesehen jetzt. Gut, eine Olympische habe ich auch mitgemacht, aber ich habe jetzt Bock drauf.
Ja, Bock. Ich könnte alles machen. Gerade jetzt in dieser Sekunde, wo wir hier aufnehmen, macht der Kollege Wiechert gerade mit seinem Kumpel Stefan, machen die das Double Everesting im Ötztal. Das könnt ihr live verfolgen übrigens auf Instagram. Könnt ihr sie tracken und bekommt immer Stories und da kann man für den guten Zweck auch spenden, für den die beiden radeln. Das ist verrückt, was die da machen und selbst da hätte ich Bock mitzumachen gerade, weil es ist einfach so cool, es passieren so viele gute Dinge gerade und man kann so viel Spaß haben mit Startnummern dran oder ohne oder ja, mit Ambitionen oder ohne. Das ist ja das Wunderbare und das Schöne und das habe ich jetzt auch gerade wieder in Rot und auch in dem Special, was wir heute gerade zur Druckerei gebracht haben,
oh,
die
ja.
Große Sonderausgabe Triathlon Special zur diesjährigen Ausgabe von Rot. Auch da konnte man es wieder sehen, dass es so unfassbar verschiedene Ansätze an diesen Sport gibt und sie können alle glücklich machen. Das ist toll.
Ja. Ich hoffe, wir haben euch auch glücklich gemacht da draußen, indem wir über das, was wir hier erlebt haben die letzten Tage und was wir erleben werden, ob jetzt oder in 3 Jahren oder erst 2040, indem wir euch das ein bisschen näher gebracht haben. Mir hat Spaß gemacht, Nils.
Ja.
Wir hören uns wieder.
Vorfreude ist da.
Vorfreude ist da. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.